Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute mit dem Staffelfinale von Staffel 1. Wir sind jetzt schon 12 Folgen dabei und deswegen ist heute Zeit, eure Fragen zu beantworten. Ihr habt uns nämlich bei Instagram Fragen rund um das Thema Kinderhautgesundheit zukommen lassen. Und da ist von Blutschwämmen über Neurodermitis alles dabei. Und los geht's mit ein paar News zum Haut- und Herz-Podcast. Bitte beachtet aber auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, liebe Tati.
Hi, Felix.
Heute ist ja eine ganz besondere Episode, weil heute ist die Episode 12 und das heißt, heute ist die letzte Episode der ersten Staffel von Haut und Herz.
Wahnsinn, Felix, ich kann es gar nicht glauben, wir haben schon die 12. Folge. Es ist wirklich Wahnsinn, was jetzt auch alles in den letzten Wochen passiert ist. Wir haben mit euch ganz, ganz tolle Zuhörer und Zuhörerinnen für den Podcast gewonnen. An der Stelle ein großes Dankeschön von uns.
Ja, vielen, vielen Dank für alle, die jede Woche wieder reinhören. Aber auch die, die bei Instagram mit dabei sind, die liken und kommentieren und die uns folgen. Ihr zeigt uns wirklich, dass es dann wahnsinniges Interesse gibt für dieses Thema und motiviert uns auch wieder jede Woche aufs Neue, dass wir unser Bestes geben, wenn wir eine Episode für euch aufnehmen.
Genau, und auch vielen, vielen Dank für eure unzähligen Fragen, die uns jetzt erreicht haben für die heutige Fragestunde. Bitte, bitte weiter so. Stellt uns gerne eure Fragen. Was interessiert euch zum Thema Kinderhaut? Was wollt ihr konkret wissen? Was habt ihr vielleicht nicht verstanden? Was haben wir nicht gut erklärt? Oder was ist ohnehin einfach nicht ganz klar in der Kinderdermatologie? Bitte immer her mit euren Fragen über Instagram. Dann werden wir die wieder aufnehmen in unseren folgenden Podcast-Episoden.
Wir wollen nämlich natürlich einen Podcast für euch machen, der einen größtmöglichen Mehrwert bietet, wo ihr wirklich was mitnehmen könnt, wo eure Kinder und ihr vielleicht ein kleines bisschen unbeschwerter mit den Hauterkrankungen umgehen könnt. Und deswegen, ja, wie Tati gerade schon gesagt hat, meldet euch bitte. Und bevor wir mit den Fragen aus der Community anfangen, wollten wir noch ein paar Hausmitteilungen mitgeben. Und zwar eine ganz spannende, und zwar wird es in unserer zweiten Staffel, also ab nächster Episode, werden wir besonders neue Experten auch mit ins Studio einladen. Das bedeutet, ihr werdet nicht nur Tati und mich hier hören am Mikrofon, sondern es werden Leute kommen, die zu Themen referieren, die von Themen berichten können, wo wir uns vielleicht gar nicht so gut auskennen. Also auch für uns spannend.
Ja, ich freue mich mega. Also da könnt ihr euch ja fast gefasst machen. Wir haben wirklich ganz spannende Experten, Kollegen, Kolleginnen auf dem Schirm, die wir einladen, die euch ihre Insights vermitteln, von denen wir dann nochmal ganz konkrete Empfehlungen auch erwarten können. Freue ich mich.
Und noch eine Sache, wir haben nämlich von euch gehört, dass die Themen manchmal ganz schön komplex sind und dass es gar nicht so einfach ist, sich das alles zu merken, wenn man sich es jetzt einmal angehört hat. Und da haben wir so ein bisschen überlegt, was man da machen kann und sind drauf gekommen, dass wir so eine Newsletter machen könnten. Und ab nächster Episode wird es jede Woche einen Newsletter geben, den Haut- und Herz-Newsletter. Und da werden wir die Episoden einmal für euch zusammenfassen, damit ihr eben nicht mitschreiben müsst, sondern dass ihr das Ganze schriftlich einmal bekommen könnt.
Und jederzeit nachlesen könnt.
Und zusätzlich werden wir auch noch so ein paar Sachen mit reinpacken, die vielleicht auf der Tonspur nicht so einfach zu verstehen sind, irgendwie. Ja, wenn es mal darum geht, wie was aussieht zum Beispiel, dann ist es ja wahnsinnig kompliziert, es so auf der Tonspur zu erklären. Und das packen wir dann in den Newsletter rein. Das bedeutet, zusätzlich zu den Inhalten vom Podcast bekommt ihr auch noch so ein bisschen exklusives Material im Newsletter. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr euch da anmeldet. Den Link findet ihr ab nächster Folge in den Shownotes jeweils zu den Episoden.
Sehr cool. Das zum Thema Neuerungen. Vielleicht lass uns doch, Felix, einfach auch nochmal zurückblicken, so die letzten 12 Folgen. Wie fandest du es denn? Wie ging es dir mit dem Podcast?
Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Wir sind ja so ein bisschen, wie man sagt, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Wir haben das alles hier selbst eingerichtet, hier im Studio, die Mikrofone organisiert und haben uns da so ein bisschen rangetastet, Schritt für Schritt. Und ihr habt sicher auch gemerkt, dass wir am Anfang noch so ein bisschen gehemmt waren und es nicht ganz so einfach uns gefallen ist, da frei über die Themen und einfach das Ganze zusammenzubringen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da schon einen ganz guten Weg hinter uns gebracht haben. Wie geht's dir, Tati? Was ist so dein Eindruck?
Also auf jeden Fall Lernkurve, ja, stelle ich auch für mich fest. Ich finde aber auch, dass die Freude von Folge zu Folge wächst, ja, die Aufregung ein bisschen weniger wird. Klar, ich meine, es macht natürlich auch Arbeit, ja, das habe ich vielleicht auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, aber die Themen, die euch interessieren, die geben wir uns natürlich auch Mühe, dass wir die bestmöglich recherchieren. Was gibt's da an News? Was gibt's Neues aus der Forschung? Wie ist da der State of the Art? Da lerne ich natürlich auch total viel dabei und bin deswegen ja gleich doppelt dankbar für die Gelegenheit, hier zu euch und mit euch im Podcast zu sprechen zum Thema Kinderhaut.
Und eine Sache, die ihr nicht sehen könnt, aber die tatsächlich nicht zu vernachlässigen ist, ist die Tatsache, dass Tati wirklich für jede Episode umfangreich recherchiert. Also da gibt sie sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe und genau deswegen bekommt ihr auch so viele detaillierte und genaue Informationen, was ihr da machen könnt.
Ja, also, zum Glück.
Vielen Dank.
Zum Glück gibt es dich, Felix, der dann auch immer noch darauf Wert legt, dass diese Informationen aber auch so kommuniziert werden, dass sie eben einfach verständlich sind, dass es nicht zu kompliziert wird, weil let's face it, also das Thema ist als solches einfach schon super komplex und wir haben es uns zum Anspruch gemacht, eben euch die Informationen so zu liefern, dass sie alltagsrelevant sind, dass ihr sie umsetzen könnt im Alltag, dass ihr was anfangen könnt mit diesen Informationen und dass eben, ja, die Haut eurer Kinder von diesem Wissen profitiert und einen Benefit hat.
So viel zu uns. Und jetzt kommen wir, wie versprochen, zu euren Fragen. Hämangiome bitte und dann noch in Klammern flehend.
Oh ja, aber das erlebe ich ja jeden Tag auch in der Praxis, dass die Eltern wirklich verzweifelt sind, wenn ihre Kinder ein Hämangiom, also ein Blutschwamm haben. Und das haben ja nicht gerade wenig Kinder. Also 4% aller Neugeborenen haben einen solchen Blutschwamm. Bei den Frühgeborenen tritt es sogar noch viel häufiger auf. Ist mit Sicherheit der häufigste gutartige Gefäßtumor, den es gibt bei Kindern. Wie gesagt, der Fokus liegt auf gutartig, harmlos, gibt aber bestimmte Situationen, in denen man auch frühzeitig eine entsprechende Behandlung einleiten sollte bei diesen Blutschwämmen. Das lässt sich jetzt so in drei Sätzen nicht auf die Schnelle beantworten. Deswegen hier unser Versprechen, es kommt ganz bald eine eigene Episode, in der es nur um das Thema Blutschwämme, also Hämangiome geht.
Unsere nächste Zuhörerin hat gefragt, und zwar war das Dr. Geiser2Go. Sie hat uns gefragt, ich wüsste gerne etwas über infektiöse Hauterkrankungen bei Kindern.
Genau, vielleicht an der Stelle. Also Frau Dr. Geiser ist selber auch Hautärztin, ja, eine sehr erfahrene Kollegin.
Ja, viele Grüße an der Stelle.
Ja, genau. Aber man sieht schon auch, also da ist auf jeden Fall großes Interesse, weil eben Kinderhaut ist nicht dasselbe wie Erwachsenenhaut. Da gibt es Unterschiede. Und natürlich gerade, wenn man sich anguckt, was für Infektionskrankheiten an Kinderhaut häufig auftreten, hat man ja eine riesen Potpourri, also von Viren. Wir hatten ja auch schon eine eigene Folge zu Viruswarzen an Händen und Füßen. Gibt aber noch eine Reihe anderer Warzen, die bei Kindern häufig sind. Dellwarzen zum Beispiel erreichen uns auch viele Fragen von euch. Werden wir auch noch eine ganz eigene Episode dazu aufnehmen. Herpes, ja, kennen wir als Erwachsene, sehen wir aber auch häufig bei Kindern auch. Häufig immer wiederkehrend, sodass wir auch dazu eine eigene Folge planen wollen. Wie geht man mit Lippen- oder auch Genitalherpes am besten um, wenn der immer wieder auftritt? Und dann auch ganz typisch im Kindesalter, was Felix, du und ich auch sehr häufig in der Praxis sehen, sind Ausschläge, die durch Viren ausgelöst werden, beziehungsweise sozusagen die Immunreaktion auf diesen Virusinfekt, zum Beispiel Hand-Fuß-Mund-Krankheit, aber auch Ringelröteln, die ja momentan gerade wieder verstärkt umgehen. Sowas wie das 3-Tage-Fieber habt ihr bestimmt alle schon gehört. Aber auch bakterielle Hautinfektionen, ja, zählen weltweit eigentlich zu den häufigsten Hautproblemen bei Kindern. Ihr kennt vielleicht die Borkenflechte oder Impetigo contagiosa, auch ein häufiges Thema. Wir sehen gerade auch viele Kinder mit Neurodermitis zum Beispiel, die Probleme haben, weil sich auf die entzündete Haut obendrauf noch Bakterien aufsetzen, die entsprechend behandelt werden sollten. Dann gibt es Pilzerkrankungen bei Kindern, auch häufig zu sehen, zum Beispiel eine Pilzerkrankung an der Kopfhaut, aber auch am Körper. Und dann so ganz besondere Erreger, sowas wie Krätzemilben, ja, wo es einen dann also am ganzen Körper juckt, oder Würmer, auch so ein Gruselthema für viele Eltern, die sich auch bemerkbar machen können durch Hautausschläge und Hautveränderungen. Also ihr seht, es gibt eine Unzahl verschiedener Auslöser für Hautinfektionen an der Haut und wir werden nochmal ganz detailliert einzelne Episoden für euch aufnehmen zu den einzelnen Krankheitsbildern.
Absolut. Und da werdet ihr dann nochmal ganz genau erfahren, was ihr machen könnt, aber auch wie das aussieht und ob ihr euch jetzt groß Sorgen machen müsst oder ob es eher harmlos ist. Unsere nächste Frage von Busra Beauty fragt, ob Neurodermitis das gleiche ist wie Asthma. Tati, das ist ja eine Frage, die mir auch schon oft begegnet ist in der Praxis. Wie hältst du es damit?
Also zum einen ist ja Neurodermitis klar eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Asthma wiederum ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege, vor allen Dingen der Bronchialschleimhaut. Beides sind aber die häufigsten, zählen zu den häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern überhaupt. Also beide super häufig, eine Gemeinsamkeit. Die zweite Gemeinsamkeit ist die, dass die Ursachen für beide Erkrankungen sehr ähnlich sind. Wir haben auf der einen Seite eine genetische Veranlagung, sowohl zur Entwicklung von Neurodermitis als auch von Asthma. Da spielen auch teilweise ähnliche oder selben Gene eine wichtige Rolle. Und zum anderen haben wir Umweltfaktoren, die diese Erkrankungen hervorrufen können oder verschlimmern können. Und auch da gibt es definitiv Gemeinsamkeiten. Wir wissen auch, dass Kinder, die früh auch schwere Formen der Neurodermitis entwickeln, ein doppelt so hohes Risiko haben, später Asthma zu entwickeln. Wenn man aber mal guckt, entwickelt tatsächlich nur 1 in 3 Kindern mit einer solchen Neurodermitis tatsächlich später mal Asthma. Also das heißt nicht, wenn euer Kind jetzt Neurodermitis hat in den ersten Lebensjahren, dass es dann zwingend im Schulalter auch Asthma entwickelt. Aber das Risiko ist eben höher als bei Kindern, die keine Neurodermitis haben.
Das bedeutet, die beiden Erkrankungen haben gewisse Gemeinsamkeiten, sind aber eigentlich ganz unterschiedliche Geschichten. Das eine betrifft die Haut und das andere betrifft eher die Atmungsorgane. Dann die nächste Frage von einer Followerin bei Instagram, die uns geschrieben hat. Und ich persönlich fand es sehr spannend und auch ein Stück weit erschütternd, was sie uns erzählt hat. Sie hat uns damals eine lange Nachricht geschickt. Sie hat uns damals erzählt, dass ihr Kind Neurodermitis hat und dass sie damals von ihrer Kinderärztin sich sehr verletzt gefühlt hat, weil die Kinderärztin ihr gesagt hat, die Chance, dass das Kind in der Entwicklung zurückbliebe, durch den ständigen Juckreiz, der eben durch die Neurodermitis verursacht ist, sei sehr hoch. Und sie hatte uns damals gefragt, ob wir das auch so sehen oder was damit auf sich hat.
Ja, an der Stelle, das tut mir auch einfach leid, wie scheinbar dieses Gespräch gelaufen ist. Ich glaube, Felix, du und ich, wir kennen ja den Alltag aus den Praxen, aus den Kliniken. Ich glaube, manchmal bleibt einfach leider zu wenig Zeit, um solche komplizierten Themen auch in angemessener Art und Weise mit den Familien, mit den Eltern zu besprechen. Jetzt hoffe ich, dass wir das hier vielleicht im Podcast nochmal ein bisschen beleuchten können, die unterschiedlichen Aspekte.
Also, und genau, man muss auch dazu noch sagen, das hört sich so an, als wäre das Gespräch so ein bisschen ruppig verlaufen und auch wenn das nicht so richtig entschuldbar ist, ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, dass es für Ärzte in der Praxis und in der Klinik oft extrem stressig ist, was leider bei manchen Menschen, manchen Kollegen dann dazu führt, dass sie eben so ein bisschen ruppig werden und vielleicht sich nicht so genau auf die Gefühle der Patientinnen und Patienten eingehen. An der Stelle ist es aber immer sehr tragisch zu hören, auch aus der Arztperspektive, wie sehr das die Menschen, sozusagen, die dann diese Nachricht erfahren, mitnimmt und wie die das zum Teil den Sorgen macht über Wochen und Monate, was man irgendwie so auf dem Gang denen irgendwie so noch zugerufen hat. Das heißt, an der Stelle, das hat mir wirklich sehr leid getan, als ich das gehört habe. Das sollte nicht so sein. Ich glaube, besonders bei so Nachrichten, bei so Mitteilungen zu Themen, die irgendwie so die Patientin oder die Eltern so ins Mark treffen. Ich glaube, da ist es besonders wichtig, halt empathisch zu sein, auch dann Rückfragen zuzulassen und das Ganze eben nochmal im Detail anzugehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, jetzt nochmal ganz kurz zu sagen, ob das stimmt, ob wirklich Entwicklungsstörungen mit Neurodermitis irgendwo zusammenhängen können oder nicht.
Genau, ich glaube, Felix, der entscheidende oder das entscheidende Detail bei dieser Aussage ist ja der, nicht Neurodermitis, die mit Entwicklungsverzögerungen einhergeht, sondern es sind die Folgen der Neurodermitis. Du hast es schon gesagt, Neurodermitis, worunter die Kinder ja mit am meisten leiden, ist dieser quälende Juckreiz, der vor allen Dingen auch in der Nacht auftritt, sodass die Kinder oft Schlafstörungen haben und nicht ausreichend schlafen. Und ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für Kinder mit Neurodermitis, sondern für uns alle. Wenn wir nicht gut schlafen, ja, dann sind wir nicht ausgeschlafen, wir können uns nicht so gut konzentrieren, unsere Gedächtnisleistung nimmt ab. Und dann kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel auch unsere schulischen Leistungen oder die Leistungen am Arbeitsplatz darunter leiden. So, das heißt, als Folge der Neurodermitis, der Juckreiz kann sich negativ auf Konzentration, Gedächtnis und auch schulische Leistungen auswirken bei Kindern. Das ist so, ja.
Und es ist ja, wie du sagst, erstmal auch keine große Überraschung. Ja? Euer Kind hat sozusagen nicht, das nicht ins Genom eingeschrieben, dass die jetzt irgendwie nicht so clever sind wie die anderen Kinder, sondern es ist einfach so, dass wenn die Kinder nicht schlafen, dann sind die auch nicht so aufnahmefähig, dann können sie sich nicht lang konzentrieren in der Schule und haben entsprechend, eben wenn es unbehandelt bleibt, manchmal dann schlechtere Noten als die, die halt die ganze Nacht durchschlafen können. Und da sind wir eben bei dem Punkt Behandlung. Wenn ihr, deswegen ist es eben so wichtig, dass die Neurodermitis so behandelt wird, dass das Kind möglichst nicht darunter leidet, weil dann die Lebensqualität des Kindes am besten ist.
Genau, also man kann ja definitiv was dagegen tun. Man kann nämlich die Neurodermitis gut behandeln, haben wir ja auch eine Vielzahl an Möglichkeiten heutzutage. Und dann haben diese Kinder dieselben Chancen wie Kinder ohne Neurodermitis, auch sich ganz regulär zu entwickeln, in der Schule gut mitzukommen. Aber man muss eben, man darf nicht einfach nur sagen, ja komm, das ist, die Haut ist ein bisschen rot und das bisschen Juckreiz, die Neurodermitis, das verwächst sich schon, weil das kann eben schon auch Auswirkungen auf das gesamte restliche Leben haben, wenn die schulischen Leistungen beispielsweise darunter leiden und damit dann hier die Zukunft auch verbaut oder erschwert ist bei den Kindern. Das heißt, da auch nochmal der Appell, bitte nehmt die Beschwerden ernst. Neurodermitis soll ausreichend behandelt werden und dann entwickeln sich auch eure Kinder wunderbar.
Dann haben wir eine weitere Frage bekommen, und zwar von Bea Thieler, auch über Instagram. Sie fragt uns bei Neurodermitis, was sollen stillende Mütter bezüglich Ernährung beachten?
Ich glaube, die Antwort hören viele werdende Mütter oder stillende Mütter gerne, nämlich gar nichts. Ihr sollt euch ganz normal, ausgewogen, gesund, abwechslungsreich ernähren, sodass all euer Nährstoffbedarf gedeckt ist. Es gibt keine speziellen Diätempfehlungen für stillende Mütter, auch nicht bei Risikokindern. Das heißt, wenn euer Kind ein erhöhtes Risiko haben sollte, Neurodermitis oder Allergien zu entwickeln, soll trotzdem die Mutter alles essen, was man allgemein als gesunde, abwechslungsreiche Ernährung versteht.
Wie lange sollten deiner Meinung nach Mütter insgesamt stillen, um das Risiko von Allergien möglichst gering zu halten? Weil ich bin tatsächlich auch persönlich gerade so ein bisschen an dem Thema dran, weil wir auch bald unser Kind bekommen. Und ich habe da sehr, sehr unterschiedliche Sachen gehört. Also manchmal hört man irgendwie 4 bis 6 Monate ausschließlich stillen und dann stillen mit Beikost. Manchmal hört man irgendwie bis zu 2 Jahre soll man stillen. Tati, wo machst du da die Grenze?
Gut, also zum Glück bin das ja nicht ich, die da irgendwie den Gral der Weisheit innehält. Aber es gibt große Fachgesellschaften und entsprechend auch Leitlinien mit ganz klaren Empfehlungen. Also stillen allgemein, wenn möglich und von der Mutter gewünscht oder von der Familie gewünscht, so lange wie möglich, glaube ich, das kann man so ganz allgemein sagen. Wenn man jetzt anguckt, was bringt was, um Allergien bei den Kindern vorzubeugen, dann sagt man, sollte man Minimum 4 bis 6 Monate ausschließlich stillen. Dann weiß man aber, macht es Sinn, Beikost einzuführen, einfach weil der Nährstoffbedarf dann eben über das reine Stillen bei vielen Kindern nicht mehr ausreichend gedeckt werden kann. Und deswegen Beikosteinführung zwischen 5. Monat und spätestens 7. Lebensmonat. Und da gibt es ja auch also verschiedene Stufenpläne, welches Nahrungsmittel man in welcher Phase einführt. Wichtig ist auch hier, je abwechslungsreicher und vielfältiger die Ernährung im ersten Lebensjahr aussieht, desto geringer ist das Risiko, dass die Kinder später Nahrungsmittelallergien entwickeln. Ich finde, das ist sehr, sehr tröstlich.
Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Das werden wir uns auch zu Herzen nehmen. Und beim Thema Ernährung und Neurodermitis bleibend haben wir die nächste Frage. Können Kuhmilch und Sahne Neurodermitis auslösen, aber Käse und Joghurt sind okay?
Okay, vielleicht einen Schritt nochmal zuvor. Also Nahrungsmittelallergien per se lösen ja keine Neurodermitis aus. Ja, also so. Was aber passieren kann, ist, dass wenn eine Kuhmilchallergie vorliegt, als Beispiel hier, ja, dass wenn das Kind dann Kuhmilch bekommt, dass dann Neurodermitis-Schub ausgelöst wird oder sich die bestehende Neurodermitis deutlich verschlechtert. Ja. Und da ist es so, also wir wissen, Kuhmilch, gerade die Eiweiße in der Kuhmilch zählen zu den häufigsten Nahrungsmittelallergien bei Säuglingen und kleinen Kindern. Und da gilt allgemein, wenn man eine Kuhmilchallergie nachgewiesen hat, dann sollte man auch Kuhmilch strikt vermeiden. Das heißt, es ist egal, ob man Kuhmilch jetzt pur trinkt oder aber Käse und Joghurt zu sich nimmt. Das sollte man dann entsprechend nicht tun. Was allerdings einen Unterschied machen kann, ist, wie stark erhitzt wird die Kuhmilch. Ja, also wenn man weiß, wenn man also länger als 30 Minuten bei mindestens 180 Grad Kuhmilchprodukt oder Kuhmilch erhitzt, dass dann diese Eiweiße ihre Struktur so verändern, dass sie dann ein geringeres Risiko haben, eine Allergie auszulösen. Also es kann sein, dass Kinder zum Beispiel kleine Mengen verbackener Milch, also zum Beispiel in Form eines Pfannkuchens, einer Waffel oder eines Kekses, vertragen. Allerdings, wenn sie jetzt ein großes Glas Milch zum Frühstück trinken würden, dann reagieren würden, zum Beispiel mit einem Neurodermitis-Schub oder auch schwereren Allergiesymptomen. Aber auch da, das ist jetzt nicht der Aufruf an euch zu Hause, wenn ihr ein Kind habt mit Kuhmilchallergie, dass ihr den Kindern jetzt hier direkt die Pfannkuchen vorsetzt zum Mittagessen, sondern das solltet ihr wirklich nochmal mit eurem Allergologen, also mit einem Arzt oder Ärztin, besprechen. Und im besten Fall kriegt ihr auch eine Ernährungsberatung, wo wirklich nochmal im Detail geklärt wird, was darf bei einer Kuhmilchallergie in welchen Mengen wie gegeben werden. Und vielleicht als gute Nachricht noch zum Schluss: Die meisten Kuhmilchallergien bei Kindern verwachsen sich. Ja, also nur weil euer Kind im Kleinkindalter keine Kuhmilch verträgt, ja, heißt es nicht, dass es sein Leben lang auf Milch verzichten muss, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es so mit 6, 7, wenn es in die Schule kommt, Kuhmilch verträgt, liegt irgendwo so bei 80%. Also da noch ein bisschen durchhalten und dann darf es wieder alles essen.
Ausgezeichnet. Kommen wir direkt zur nächsten Frage von Bea Thieler, auch über Instagram. Sie hat uns gefragt, ist die Nutzung einer App, beispielsweise Nia, hilfreich, da man Schübe dokumentieren kann, oder eher Zeitverschwendung, da ihr die Haut nur in Echtzeit sehen und beurteilen wollt?
Ja, coole Frage. Freut mich, dass diese Frage kommt. Also Nia-App, gibt auch verschiedene andere mobile Apps. Es geht darum, dass diese App genutzt werden kann von Familien oder von den Patienten, um ihre Neurodermitis-Schübe zu dokumentieren, ihre Therapie festzuhalten, zu gucken, was habe ich an dem Tag gegessen, habe ich da Sport getrieben. Also man kann die unterschiedlichsten Faktoren aus dem Alltag dort dokumentieren und kann dann rückwirkend eben sehen, ob es vielleicht bestimmte Situationen gibt, unter der die Neurodermitis besser wird oder eben schlechter wird. Und diese Informationen sind schon hilfreich, finde ich. Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade wenn es um die Frage geht, welche äußeren Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Nahrungsmittel oder Schwitzen
oder Stress,
ja, spielen bei dem individuellen Kind eine Rolle bei der Neurodermitis. Oder auch, wie gut spricht eigentlich unsere Therapie an, die wir empfohlen haben, ist so ein schriftlich festgehaltener, digital dokumentierter Krankheitsverlauf hilfreich.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Obwohl natürlich Bea Thieler hier auch einen wichtigen Punkt anspricht, indem sie fragt, ob wir die Haut denn in Echtzeit nur sehen wollen. Weil natürlich wollen wir die Haut auch in echt sehen. Also das eine, also das tatsächliche Sehen, glaube ich, ist nochmal wichtiger. Aber wie du, Tati, gerade schon gesagt hattest, ist eben häufig gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt die Neurodermitis besser macht und was schlechter. Und da kann eben so eine Verlaufsdokumentations-App wie Nia zum Beispiel, kann da, glaube ich, ganz hilfreich sein.
Ja, und es entspricht ja auch viel mehr sozusagen dem dynamischen Verlauf der Erkrankung. Ne? Die Neurodermitis, jetzt mit Behandlung oder ohne, ist ja typischerweise durch so ein Auf und Ab der Haut gekennzeichnet. Ja, und wenn wir die Patienten sehen, ist das ja immer nur eine Momentaufnahme. Und ich meine, wir fragen ja ohnehin so, wie waren die letzten Wochen? Gab es was? War es mal zeitweise besser oder schlechter? Was vermuten Sie als Eltern oder die Patienten dann selber als Auslöser? Also diese Fragen stellen wir ja ohnehin. Und wenn man es dann jetzt also schön aufbereitet in Form dieser App-Dokumentation hat, finde ich das super. Ich glaube, das Einzige, wo ich noch so ein bisschen mit hadere, ist, inwieweit diese Apps, und ich meine, das geht ja alles so in Richtung so Health Hacking, ja, nicht auch so ein bisschen unseren Fokus sehr, sehr stark auf eine Erkrankung legen. Und
ja, stimmt, das ist ein
spannender kommt so ein bisschen Punkt. Auf die Persönlichkeit an und auch auf die Familie natürlich an, aber es ist ja schon so, Neurodermitis kann wirklich das Leben der Betroffenen und auch der Familien massiv einschränken. Man beschäftigt sich mit fast nichts anderem mehr, außer mit dieser Erkrankung im Alltag. Und wenn man dann auch noch eine App hat, wo man minütlich also quasi hier diese Krankheit, sich mit der Krankheit befasst, kann das schon auch negative Folgen haben für bestimmte Familien. Also man muss ein bisschen gucken, wie es einem damit geht. Aber aus Arztperspektive halte ich es schon für, ja, zusätzlich, als Zusatz nützlich.
Ja, vielleicht ist die Frage auch, wie lange man das Ganze einsetzt, oder? Ich glaube, jetzt über Jahre die Neurodermitis in allen ihren Details zu tracken, ich weiß nicht genau, ob das wirklich so viel bringt, aber für eine Weile mal, eben um rauszufinden, was gut tut, was nicht, glaube ich, kann es ganz hilfreich sein. Bea Thiel hat uns noch eine Frage gestellt, und zwar hat sie gefragt, ob wir Salzbäder, Salzgrotten bei Neurodermitis empfehlen.
Ja, also Bäder oder Badezusätze ist ja insgesamt so ein bisschen die Frage, welchen Zusatz haben Sie? Jetzt ging es konkret um die Frage Salzbäder. Ich denke, es geht hier um totes Meersalz, weil da weiß man, dass das Salz aus dem toten Meer eben einen besonders hohen Gehalt an bestimmten Ionen, wie zum Beispiel Magnesium oder auch Natrium oder Chlorid hat. Die haben natürlich einen positiven Effekt, ja, nicht umsonst. Also früher haben wir das ja noch viel mehr gemacht. Früher wurde das ja auch von den Krankenkassen teilweise auch finanziert, dass man Patienten empfohlen hat, machen Sie doch mal 2 Wochen Urlaub am Toten Meer. Und die Kombination aus eben den Salzbädern im Toten Meer plus Sonnenlicht, ja, da haben viele Patienten wirklich einen mindestens ja kurz- oder mittelfristigen Nutzen von gehabt. Das Problem ist, das kann ich halt schlecht zu Hause in der Badewanne nachbilden. Also ich bräuchte da solche Mengen an totem Meersalz, um überhaupt diese gesundheitsfördernden Konzentrationen zu erzielen, die gut für die Haut sind. Und das, ja, würde auch natürlich zur Korrosion an der Badewanne in den Rohren führen, ja, von den Umweltfolgen mal ganz zu schweigen. Also das ist nicht vergleichbar, nur wenn man da mal so ein Päckchen hier totes Meersalz aus dem Drogeriemarkt in die Badewanne kippt, darf man jetzt bitte nicht gleichsetzen mit den positiven Effekten von eben einem Bad im Toten Meer. Also dann macht lieber schön Urlaub und spart das Geld für den Badezusatz in meinen Augen. Schaden kann es jetzt per se auch nicht. Und das Thema Salzgrotten finde ich auch spannend, weil es ist ja einen großen Trend gibt hin zu diesen Salzspielplätzen. Ich war selber mit meiner Tochter in einem ganz tollen Salzspielplatz in Frankfurt, wo also quasi hier Salzsteine an den Wänden angebracht sind, hier Salzkristalle wie Sand eben in so einem Spielkasten aufgebaut werden und wo die Luft entsprechend feucht gehalten wird und auch noch mit Salz angereichert wird. Das ist total schön für die Kinder zum Spielen. Wenn man jetzt mal klar guckt, die wissenschaftlichen Daten, die wir haben, die sind eher mau, muss man sagen, weil auch da meist der Salzgehalt in der Luft gar nicht ausreicht, um wirklich eine Verbesserung oder einen positiven gesundheitlichen Nutzen bei Hauterkrankungen zu erzielen, ne? Deswegen ist ja auch die Werbung unzulässig, dass man sagt, hier kommt in den Salzspielplatz oder in die Salzgrotte und verbessert dadurch eure Hautgesundheit, weil es dafür eben keine guten Daten gibt. Aber es macht Spaß, die Kinder können spielen, die können erkunden, Eltern können sich entspannen. Also aus der Perspektive würde ich das auf jeden Fall empfehlen, aber jetzt nicht, weil damit die Neurodermitis oder die Schuppenflechte zwingend besser wird.
Also probiert's mal aus, aber erwartet nicht zu viel, ist unser Fazit. Die nächste Frage kommt von Holub Therese. Sie fragt auch zu Neurodermitis. Da sehen wir mal wieder, dass Neurodermitis einfach wirklich eins der ganz, ganz großen Themen ist bei Kindern. Sie bittet um Tipps für Neurodermitis.
Okay, also wir haben ja ganz viele Folgen, also ein paar schon aufgenommen, aber auch viele Folgen noch geplant, weil eben Neurodermitis euch ganz stark beschäftigt und es dafür wirklich eine ganze Reihe an Tipps und Tricks gibt, die wir euch gerne mitteilen möchten. Ich glaube, so aus meiner Erfahrung, die Tipps, die Eltern vielleicht so noch nicht gehört haben, weil in der Regel seid ihr, wenn ihr Kinder habt mit Neurodermitis, selber auch schon sehr, sehr gut informiert über die Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten. Aber wo ich so ein bisschen, wo ich vielleicht noch ein paar zusätzliche Tipps liefern möchte. Also wenn euer Kind eine schwerere Neurodermitis hat, dann bitte behandelt die Neurodermitis früh und auch mit eben entsprechend, gut wirksamen Behandlungsmöglichkeiten. Ich erlebe das leider oft, dass Eltern, aber auch andere Kollegen immer sagen, ja, wir fangen jetzt mal hier ganz mild mit Hautpflege an und gucken mal, ob sich darunter nicht was tut. Reicht da nicht aus, dann wird mit einem ganz milden Cortison mal ganz vorsichtig nur für ein paar Tage probiert. Und in der Zeit verschlechtert sich die Neurodermitis, der Leidensdruck der Kinder steigt, die Frustration bei der Familie nimmt zu. Also ich bin da eher ein Fan von hit hard and early, also frühzeitig dann auch eine gut wirksame Therapie beginnen. Und da lasst ihr euch am besten dann von eurem behandelnden Arzt beraten. Vielleicht im Anschluss daran, wenn euer Kind, also außer es hat wirklich eine ganz leichte Neurodermitis, aber Hautpflege alleine reicht als Behandlung einer Neurodermitis nicht aus.
Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Viele, viele Eltern kommen in die Praxis und sagen, dass die Pflegeprodukte überhaupt nicht wirken gegen die Neurodermitis. Aber ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, dass die Hautpflege als solche die Hautbarriere stärken kann und so Schübe von Neurodermitis und Entzündungen der Haut verhindern kann. Aber wenn die Entzündungen mal da sind, ist es ganz selten, dass die Pflegecremes alleine dazu führen, dass die Entzündungen wieder abheilen. Das heißt, das sind zwei Sachen, die ganz unabhängig voneinander laufen. Auf der einen Seite die Prävention, also das Verhindern von Schüben, auf der anderen Seite die Behandlung von diesen Entzündungen.
Genau. Und neben jetzt mal nur der rein äußerlichen Behandlung, das war ja jahrzehntelang quasi das Einzige, was wir zur Verfügung hatten für Kinder mit Neurodermitis, auch mein Tipp an der Stelle, wenn ihr ein Kind habt, was wirklich eine schwere Neurodermitis hat und darunter stark leidet, dann bitte sprecht euren Arzt an, weil es gibt mittlerweile in den letzten Jahren auch schon für Kinder, selbst für die kleinsten Kinder, wirklich ganz hervorragend wirksame und auch sichere, nebenwirkungsarme Behandlungsmöglichkeiten. Also bitte nicht verzweifeln, auch wenn ihr sagt, Mensch, ich habe doch jetzt schon alles an Cremes versucht und macht das so brav, das glaube ich euch. Aber es reicht eben bei manchen Kindern nicht aus, die brauchen da einfach noch eine Behandlung von innen. Da gibt es gute, moderne Behandlungsmöglichkeiten.
Und was auch noch manchmal hilft, ist eben, dass man sich zusammensetzt mit Leuten, die eben auch betroffen sind oder die auch Kinder haben, die betroffen sind. Das kann passieren im Rahmen von Neurodermitis-Schulungen oder Selbsthilfegruppen. Und das tut vielen einfach sehr, sehr gut, weil es ist nicht selten so, dass Eltern, ja, vielleicht geht es manchen von euch auch so, dass ihr euch irgendwie total, ja, dass ihr das Gefühl habt, irgendwie die anderen Kinder, die sind alle total gesund und die haben nicht diese Entzündungen. Die anderen Eltern schlafen immer durch. Nur ihr habt irgendwie mit diesem großen Problem zu kämpfen und fühlt euch da alleingelassen und so ein bisschen abgehängt. Und da kann das super, super hilfreich sein zu merken, dass es so, so viele andere Eltern gibt, die genau die gleichen Themen sozusagen um die Ohren haben wie ihr. Und das, glaube ich, macht so psychologisch einen riesengroßen Unterschied, wenn man sich da nicht so allein auf einsamer Strecke fühlt.
Ja, man kann einfach unglaublich viel auch voneinander lernen als Eltern. Ich habe ja selber die Ausbildung zur Neurodermitis-Trainerin gemacht und selbst ich als Ärztin habe wirklich in jeder meiner Elterngruppen von den anderen Eltern was lernen können. Kann ich euch nur ans Herz legen, sprecht gerne euren behandelnden Arzt darauf an, auf die Möglichkeit einer Neurodermitis-Schulung. Wird auch von der Krankenkasse finanziert, zumindest ein Teil davon, kann ich euch nur ans Herz legen.
Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage, die wir heute für euch beantworten wollten. Die fragt nach Basispflegeempfehlungen für Kleinkinder.
Gut, also ich gehe davon aus, weil es eben konkret um Basispflege ging, dass es um Kinder mit Neurodermitis geht und nicht jetzt Hautpflege bei gesunder Kinderhaut. Du hattest es ja in der vorherigen Frage auch schon gesagt, Natürlich ist die Basispflege ist sozusagen der Grundstein in der Neurodermitis-Behandlung. Ja? Also Haut sollte auf jeden Fall mindestens einmal am Tag eingecremt werden. Auch da mein Tipp, bitte macht die Häufigkeit des Eincremens davon abhängig, wie der Hautzustand eures Kindes an dem Tag ist. Ja, ihr könnt selber fühlen, ist die Haut trocken, ist die rau, sind da Schuppen, ja, dann braucht euer Kind Pflege oder auch mehr oder häufiger Pflegecreme.
Da könnt ihr auch zweimal machen. Und manche Eltern kennen es ja auch, dass sie das Kind auch dreimal am Tag eincremen, weil die Haut so staubtrocken ist. Ganz genau.
Auf jeden Fall. An der Stelle vielleicht auch, ihr habt natürlich eine Fülle an Produkten, die ihr zur Hautpflege verwenden könnt. Es gibt tatsächlich nicht das eine Produkt, was Felix, du oder ich bei jedem Kind mit Neurodermitis empfehlen, was immer eine positive Wirkung hat. Also da glaube ich, müssen wir auch fair bleiben. Es gibt so allgemeine Tipps, die ich euch gerne mit auf den Weg gebe, wonach ihr Produkte für euch auswählen könnt. Aber es bleibt dabei, ihr müsst auch so ein bisschen testen, was bei eurem Kind bei dem jeweiligen Hautbedürfnis gerade passt. Wenn ihr loszieht und jetzt nach einer Pflegecreme sucht, das heißt nicht, teuer ist gleich gut, also ihr könnt genauso auch in den Drogeriemärkten tolle Produkte finden, es muss kein zwingendes Apotheken-exklusives Produkt sein, einfach mal umdrehen und darauf achten, wie lang ist die Inhaltsstoffliste. Die sollte möglichst kurz sein. Ja, je kürzer, desto besser. Je weniger Inhaltsstoffe, desto besser, weil ihr dann eben ein geringeres Risiko habt, dass da irgendwas drin ist, was eurem Kind schaden könnte. Duftstoffe ist auch was man relativ leicht erkennt, entweder indem man selber an dem Produkt riecht oder irgendwo in der Inhaltsstoffliste guckt, steht da Parfum. Das solltet ihr auch nach Möglichkeit, weil meine Kinder brauchen keine, Kinder riechen gut, so wie sie sind. Die brauchen keine Duftstoffe und das gilt sowohl für synthetisch hergestellte Duftstoffe als auch in Naturkosmetik oft vorhanden. Diese pflanzlichen Duftstoffe, also so ätherische Öle oder sowas, die lasst bitte weg, weil die haben keinen Mehrwert für die Haut und bilden eher ein Risiko, dass Kinder darauf Kontaktallergien oder Hautirritationen entwickeln.
Und wenn du jetzt sagst, stell dir vor, ich gehe mit meinem Sohn, der wahrscheinlich jetzt demnächst kommt, in den Supermarkt und wir versuchen da, ja, wir stehen vor dem Regal und hier sind irgendwie hunderte Produkte. Gibt es jetzt eins oder zwei, Tati, von denen du sagen würdest, wenn man so gar nicht weiß, wo man anfangen soll, die könntest du empfehlen mal, um sozusagen den ersten Schritt zu gehen?
Ja. Also auch an der Stelle nochmal, es gibt nicht die eine Brand, die eine Marke, die bei jedem Kind und bei jeder Haut immer super funktioniert. Aber ich persönlich habe tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit Patienten, die so gängige Drogeriemarktprodukte verwenden. Das ist einmal hier die Babylove, die Ultrasensitiv-Serie und hat eben den Vorteil, dass man da auch auswählen kann. Es gibt zum Beispiel leichtere Lotionen, die haben dann einen höheren Wassergehalt. Ist zum Beispiel super, wenn es draußen warm ist. Aber es gibt eben auch aus derselben Serie dann Cremes oder Balsam, den man dann eher in der kalten Jahreszeit verwendet, weil der Fettgehalt in den Produkten einfach höher ist. Also diese Babylove Ultrasensitiv-Serie ist ganz gut. Sollte man trotzdem immer noch mal die Inhaltsstoffe sich angucken. Aber die finde ich ganz gut. Und tatsächlich bin ich ein Fan von der Firma Pedi Protect. Die ist auch von Hautärzten entwickelt worden. Verwende ich auch gerne bei meiner Tochter, die jetzt allerdings kein Hautproblem hat. Da gibt's auch wieder Lotionen, gut für die warme Jahreszeit. Und zum Beispiel die Intensivpflegecreme ist eher für jetzt, solange es noch kühler draußen ist, ganz gut geeignet, weil sie die Haut einfach noch mal intensiver rückfettet.
Genau, wir verlinken euch die Produkte auch nochmal in den Shownotes und an der Stelle würde ich gerne noch sagen, dass wir dafür kein Geld bekommen, dass wir euch das empfehlen, sondern das sind wirklich die Sachen, die die Tati vertraut, weil die sich so ein bisschen bewährt haben.
Ganz genau und an der Stelle auch nochmal, wir machen nochmal eine ganz eigene Folge, weil es ist eben leider nicht so einfach. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, kauft dieses Produkt und damit wird die Haut eures Kindes besser. Aber alles, was wir euch gerne mitgeben wollen, damit ihr sinnvolle Entscheidungen bei der Auswahl eurer Hautpflegeprodukte für die Kinder machen könnt, werden wir in einer ganz eigenen Folge zum Thema Hautpflege bei Kindern mit euch besprechen.
Ja, fantastisch. Und auf genau die Episode freue ich mich schon sehr, weil das ist einfach ein Thema, was so wahnsinnig viele von euch interessiert. Und das waren sie, unsere Fragen zum Staffelende. Es hat mir wieder total viel Spaß gemacht mit dir, Tati. Und ich freue mich und bin auch schon sehr gespannt auf Staffel 2 von dem Haut und Herz Kinderhaut Podcast.
Ja, seid dabei, wir freuen uns drauf.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an unserem Podcast und fürs Zuhören und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account hautundherz_podcast zukommen lassen kannst.